HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. In Himmel und Erde blicken wir heute natürlich zurück auf die Vollversammlung der katholischen deutschen Bischöfe in der vergangenen Woche in Fulda. Und wir schauen voraus auf den dritten ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr in Frankfurt. Das sollte ja ein großes Fest werden für Hunderttausende. Angesichts von Corona geht das natürlich nicht. Was jetzt geplant ist, erläutert uns die evangelische Präsidentin des ökumenischen Kirchentags, Bettina Limperg. Und dann schauen wir nochmal zurück. Seit genau einem Jahr ist Beate Hofmann Bischöfin der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Die erste Bischöfin in Hessen und sie hat ein durchaus turbulentes erstes Amtsjahr erlebt. Schließlich beschäftigen wir uns im Himmel und Erde Sonntagsthema mit dem Respekt. Viele haben ja das Gefühl, dass uns im Zusammenleben vielfach der Respekt abhanden kommt. Der Fernsehmoderator und Buchautor Tim Niederneute sagt, Respekt ist eine Kraft, die alles verändert und wir brauchen mehr davon. Ich habe mit Tim Niederneute darüber gesprochen. Es ist eine lange Tradition. Immer im Herbst treffen sich die katholischen deutschen Bischöfe in Fulda am Grab des heiligen Bonifatius. In diesem Jahr aber war einiges anders, Corona-bedingt. Nicht im Predigerseminar, sondern im Stadtschloss tagten die Bischöfe und die Konferenz war auch einen Tag kürzer als sonst üblich. Abgesehen natürlich davon, dass auch die Bischöfe den nötigen Abstand hielten. Die Folgen der Corona-Krise waren dann auch Thema der Konferenz, ebenso fast schon ein Dauerbrenner. Die Aufarbeitung der Missbrauchskrise.
Wenigstens in der Missbrauchsfrage sind die Bischöfe in Fulda zu einem Ergebnis gekommen. Bis zu 50.000 Euro Anerkennung will die Kirche für Missbrauchsopfer zahlen. Bislang gab es maximal 5.000. Lächerlich wenig für Matthias Katsch, den Sprecher der betroffenen Vereinigung Eckiger Tisch.
Das war eine reine symbolische Zahlung, die da angeboten wurde, die viele Betroffene als Demütigung empfunden haben.
Nun soll es bis zu 10-mal so viel geben. Die Kirche will darüber hinaus Opfern sexueller Gewalt Kosten für Therapie und Beratung erstatten. Ab 1. Januar 2021 können Betroffene Anträge stellen. Vielen Betroffenen ist dieser Beschluss zu wenig. Sie fordern mehr Geld und mehr Mitsprache. Immerhin, die Opfer müssen sich nicht mehr wie bisher meist beim jeweiligen Bistum melden. Ein unabhängig besetztes Gremium soll dann, ohne Einfluss der Kirche, im Einzelfall entscheiden und die Zahlung anweisen. Das soll das Verfahren beschleunigen, sagt der Vorsitzende der Bischofskonferenz Limburgs Bischof Georg Betzing.
Jetzt haben wir eine unabhängige Stelle, die in Vergleichbarkeit alle Situationen betrachtet, entscheidet und auch die Anweisung des Geldes vornimmt.
Das ist also der Beschluss von Fulda 2020. Gesprochen haben die Bischöfe über weit mehr, über Corona zum Beispiel. Da geht es zum einen um die kommenden Feiertage, die alle eigentlich mit viel Kontakt verbunden sind. Erntedank, St. Martin, Advent und Weihnachten. Da scheint schon klar, die kuschelig enge Christmette wie gewohnt wird es nicht geben. Die Gemeinden werden die Abstandsregel kreativ umsetzen müssen. Und in diesen Fragen sagt der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode als Vorsitzender der Pastoralkommission wirke Corona wie ein Brennglas.
Das heißt, dass in den Gemeinden, wo sowieso nie viel Beteiligung war, das jetzt noch schlimmer sich rausstellt, aber wo immer schon eher Kreativität, Partizipation war, das noch verstärkt wird.
Corona auch als Brandbeschleuniger, das zeigt sich in der Frage, wie viel Macht nun Laien und besonders Frauen in der Kirche haben dürfen. Was die Bischöfe und der sogenannte synodale Weg bislang besprochen haben, das geht vielen nun wirklich nicht weit genug. Einigen Bischöfen und einer päpstlichen Instruktion dagegen geht das alles schon zu weit.
Was durch Corona auch nicht in die Tube zurückgedrückt werden kann, dass Menschen vor Ort ihre Beziehung zur Kirche, zu Gott, zum Glauben selbst gestalten.
Die Katholiken sind einfach selbstständiger geworden. Das haben auch die Demonstrationen von Frauenverbänden während der Konferenz in Fulda gezeigt, im Gegensatz zur päpstlichen Instruktion im Sommer. Bischof Bode.
Das muss man annehmen und damit umgehen, den Leuten dann eher Hilfen zu geben, wie sie damit umgehen, aber nicht zu sagen, das dürft ihr nicht.
Angesichts der dramatischen Austrittszahlen der letzten Zeit und der Unzufriedenheit unter aktiven Katholiken sprechen manche Beobachter von einer Kernschmelze. Bischof Georg Betzing spricht von einer kolossalen Krise. Der Weg aus dieser Krise, das soll der synodale Weg sein. In diesem Forum diskutieren seit einem Jahr Bischöfe und Laien über Reformen in der Kirche. In einem Jahr sollen Ergebnisse vorliegen.
Unser Versuch ist jetzt, diese Fragen miteinander Klärungen und Lösungen zuzuführen, die möglich sind. Unmögliches ist auch von Bischöfen nicht zu erwarten.
Die Meinungsverschiedenheiten untereinander haben die Bischöfe in einem Studienhalbtag bei ihrer Vollversammlung in Fulda offen angesprochen. Die Unterschiede überwinden wollen sie bei der nächsten Vollversammlung im Februar in Dresden.
Missbrauch, Corona, Kirchenaustritte. Es gab viel Diskussionsstoff für die katholischen deutschen Bischöfe bei ihrer Herbstvollversammlung in der vergangenen Woche in Fulda. Hermann Diehl fasste für uns die Ergebnisse zusammen. Es hätte ein großes ökumenisches Fest werden sollen. 120.000 oder mehr Protestanten und Katholiken beim dritten ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr in Frankfurt. Das Virus hat dem nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Großveranstaltungen, übervolle Messehallen, Gedränge auf dem Markt der Möglichkeiten, das alles ist jetzt undenkbar. Dennoch wollen die Veranstalter, nämlich der Evangelische Kirchentag und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, daran festhalten, dass es im Mai in Frankfurt einen ökumenischen Kirchentag, kurz ÖKT, geben wird. Nur ganz anders, viel kleiner vor allem. Das haben in dieser Woche die Veranstalter bekannt gegeben. Bettina Limperk ist die evangelische Präsidentin des ÖKT. Mit ihr habe ich am Freitag gesprochen. Frau Limperk, heute eine Großveranstaltung zu planen, ist schon mutig. Warum halten Sie daran fest, es soll einen ökumenischen Kirchentag geben in Frankfurt?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind durch Täler und Höhen gestiegen in dem Entscheidungsprozess, ob wir es wagen, ob wir es vor allem verantworten können. Aber die Botschaften, die der ÖKT ohnehin setzen wollte, nach allen Planungen, die wir ja seit vielen, vielen Monaten miteinander gemacht hatten, sind natürlich durch die Pandemie eher noch wichtiger geworden. Viele Menschen, das sehen wir ja jetzt, stellen sich ganz, ganz grundlegende Fragen an unser Miteinander, an unsere gemeinsamen Werte, an vieles, was einfach für einen Menschen lebensnotwendig ist. Und insofern glauben wir, dass der dritte ökumenische Kirchentag einfach von seinen Inhalten her, von seinen Aussagen her, von den Diskussionen, von den Diskursen her, die wir suchen wollen und den Antworten, die wir finden möchten, wie gesagt, eher noch wichtiger geworden ist. Und deswegen haben wir uns in aller Verantwortung dafür entschieden, dass wir ihn verändert, kompakter, konzentrierter veranstalten wollen, aber immer noch in Frankfurt, in der Region präsent sein wollen und uns auch zeigen wollen.
Gerade jetzt, sagen Sie, Frau Limperk, ist der Kirchentag wichtig. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Welche Bedeutung kann oder soll dieser ökumenische Kirchentag haben für die Kirchen, für die Gesellschaft?
Der Ökumenische Kirchentag hat mit seinen Hauptthemenbereichen ganz viele Themenblöcke angesprochen, die wir auch sonst in der Gesellschaft diskutieren. Wir nennen es Schöpfung, andere nennen es Ökologie. Wir wollen aber auch über die Probleme der Globalisierung, über die Armutsthemen reden. Wir wollen auch die multilaterale Ökumene stark machen und vieles mehr. Und über all das müssen wir reden. Das hat nicht nur kirchliche und christliche Botschaften, sondern das sind auch ganz gesellschaftsrelevante Themen. Und deswegen glauben wir, dass der ÖKT mit den Antworten, die wir hoffentlich am Ende dann auch teilweise geben können, eine große Bedeutung für die Gesellschaft hat. Wir werden, das muss man auch sagen, eine Plattform sein für ganz viele sehr engagierte Menschen in unserer Gesellschaft, die sich mit den Fragen auch einfach unseres demokratischen Miteinanders befassen, mit den Themen der Freiheit, der Verantwortung, der Sicherheit und all den Abwägungen, die dazugehören. Und das ist aus unserer Sicht, ich nenne das jetzt neuerdings immer, lebensrelevant.
Nach den derzeitigen Plänen sollen ja in Anführungszeichen nur 30.000 Menschen diesen ökumenischen Kirchentag in Frankfurt feiern dürfen. Aber gerade wenn man auf das Stichwort Ökumene schaut, Fortschritte im ökumenischen Verhältnis, die hängen ja doch immer sehr davon ab, dass man sich begegnet, miteinander redet, auch miteinander feiert. Sie haben es gerade schon angesprochen. Das wird doch alles fehlen, oder?
Es wird manches fehlen, aber es wird auch vieles möglich sein. Wir versuchen und denken auch nicht mehr in der Reduktion. Das war so eine Anfangsphase, wo wir im Grunde alles klein gemacht haben. Jetzt machen wir es nicht klein, sondern nur anders und kompakter. Wir können es ja auch nicht ändern. Wir werden einfach mit kleineren Formaten arbeiten müssen. Wichtig war uns, dass wir die Hauptthemenbereiche erhalten, dass wir die Vielfalt erhalten, dass wir also von daher nichts an der Bandbreite sozusagen der Relevanz ändern wollen, sondern dass wir uns einfach stärker fokussieren. Und ich denke, gerade für die ökumenischen Themen kommt es weniger jetzt auf die Masse der Beteiligten, vor Ort beteiligten Menschen an, sondern auf die Frage, wie offen, wie ernsthaft und wie aufmerksam wir miteinander reden und diskutieren. Und das, davon gehe ich aus, werden wir auch in kleineren Formaten natürlich gut hinbekommen.
Sie haben schon von den tiefen Tälern auf dem Weg zu dieser Entscheidungsfindung gesprochen, Frau Limperk. Wie sehr schmerzt es Sie eigentlich persönlich, jetzt nicht mehr so diese ganz große ökumenische Begegnung vorbereiten zu können?
Ach, das ist jetzt einfach was anderes. Natürlich hatten wir uns gefreut und wir sind geprägt von diesen großartigen Bildern der Gemeinschaft, von singenden Straßenbahnen und rappelvollen Plätzen und all diesen Dingen. Aber wir merken eben auch nach der langen, langen Zeit der fehlenden Begegnungen, freuen wir uns jetzt über 1 Meter Abstand oder 1,50 Meter sozusagen wie Bolle, weil es mehr ist als all das, was wir vorher tun konnten, weil es mehr ist, als sich digital zu begegnen, weil es mehr ist, als nur auf Abstand und mit Trennglas sozusagen sich zu unterhalten. Also von daher glaube ich, dass es immer noch eine großartige Begegnung sein wird. Anders, wie gesagt, kompakter, nicht das, was wir ursprünglich dachten, aber auch nichts Schlechteres.
Ein großes ökumenisches Thema ist ja das Abendmahl. Auch da wollte der Ökumenische Kirchentag ein Neuland betreten, etwas Neues wagen. Es hat dazu umfangreiche theologische Vorarbeiten einer ökumenischen Kommission gegeben. Geplant war, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Protestanten und Katholiken Eucharistie bzw. Abendmahl feiern und sich jeweils gegenseitig einladen. Jetzt ist aber am vergangenen Wochenende ein Brief der Vatikanischen Glaubenskongregation an die deutschen Bischöfe bekannt geworden. Demnach schiebt der Vatikan diesem Modell einen strikten Riegel vor. Müssen Sie da jetzt auch alle Pläne über den Haufen werfen?
Nein, davon gehen wir nicht aus. Zum einen, ich bin eigentlich ganz dankbar dafür, dass diese Diskussion jetzt, ich möchte fast sagen, endlich sozusagen in dieser Offenheit geführt wird. Wir haben ein sehr, sehr gut begründetes, sehr breit angelegtes Papier dieses Arbeitskreises, den Sie gerade angesprochen haben, gemeinsam am Tisch des Herrn, das eine sehr fundierte theologische Position bezieht, aber auch sehr offen ist für die Konflikte, die natürlich in diesem Papier angelegt sind. Wir haben jetzt eine andere Position, eine römische Position übermittelt bekommen. Die ist jetzt Diskussionsgegenstand in der Bischofskonferenz, aber natürlich auch in unseren Kreisen. Und ich denke, das wird dazu führen, dass wir unsere Standpunkte nochmals natürlich erwägen können, dass wir sie vielleicht aber auch schärfen können und dass wir noch genauer hinschauen. Die Dinge liegen jetzt auf dem Tisch und das ist aus meiner Sicht nun auch eine große Chance, die wir haben. Soweit Sie Änderungen ansprechen, für mich ist ganz klar, wir haben eine Beschlusslage der Gremien des dritten Ökumenischen Kirchentages und die sieht so aus, dass wir konfessionelle Gottesdienste am Samstagabend anbieten werden mit Mahlsfeiern, mit Eucharistie und Abendmahl und dass wir sehr stark machen möchten, die Gewissensentscheidung einer jeden einzelnen Christen und eines jeden einzelnen Christen, wo er oder sie zutritt. Wir wollen jetzt nicht vertiefen, was Einladung und Zutritt ist, aber da gibt es feine Unterschiede. Und ich denke, auch das wird die Diskussion jetzt zeigen, wie wir dann konkret damit umgehen. Aber im Moment und für mich ist klar, dass es keine Änderung an unserem Konzept geben muss.
Im Mai des kommenden Jahres soll in Frankfurt der dritte Ökumenische Kirchentag stattfinden. Anders als gewohnt, kleiner und unter Corona-Bedingungen. Über den aktuellen Stand der Pläne habe ich mit Bettina Limperk gesprochen. Sie ist die evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags.
HR Info. Himmel und Erde.
Seit genau einem Jahr ist Beate Hofmann Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, die erste Frau in diesem Amt. Sie ist mit großen Hoffnungen ins Amt gestartet. Sie wollte in Ruhe die nötigen Veränderungsprozesse anstoßen. Doch dann kam Corona. Jens Wilhöner blickt zurück auf ein dramatisches erstes Amtsjahr für Hessens erste Bischöfin.
November 2019, großer Auftritt der Bischöfin Beate Hofmann. Die Synode, das Kirchenparlament von Kurhessen-Waldeck, trifft sich zur Herbsttagung. Die Synodalen sind gespannt auf die erste Frau im Amt und Beate Hofmann enttäuscht sie nicht. Gleich zu Beginn stellt sie klar, die Kirche soll raus aus der Bequemlichkeit, raus aus alten Gemäuern.
Die Kirche ist überall da, wo Menschen miteinander über das Wort Gottes nachdenken und Gottes Gegenwart feiern. Und das kann eben auch bei Kirche unterwegs auf dem Campingplatz sein, das kann in der Schule sein, das kann in der Klinik sein, das kann auch im Internet sein.
Mehr Kirche im Internet, das war der Wunsch der Bischöfin vor einem Jahr. Der hat sich erfüllt, viel schneller als gedacht. Im Corona-Frühjahr hieß es nämlich, die Kirchen zu, stattdessen Online-Gottesdienste.
Fast alle großen Feste, Festgottesdienste, Jubiläen, alles abgesagt. Große Veranstaltungen, in denen wir über Zukunft der Kirche nachdenken wollten, abgesagt. Das ist tatsächlich sehr schmerzvoll, da ist einfach auch viel Zeit und Ideen schon investiert worden und wir versuchen im Moment, da neue Wege zu gehen.
Doch für Beate Hofmann gab es noch mehr Herausforderungen. Zum Beispiel das Attentat von Volkmarsen, wo ein Mann am Rosenmontag mit seinem Auto in eine Menschenmenge fuhr.
Also das ist sehr herausfordernd. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als mich die Nachricht aus Volkmarsen erreicht hat, stand ich hier im Büro nach einem langen Tag und habe gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Wer hilft mir sortieren, was ich jetzt machen muss und was ich machen kann? Ich hatte noch keine Ahnung, dass es einen Krisenplan der Landeskirche gibt. Das hat jetzt nicht so zu den vordringlichsten Aufgaben gehört, aber bei solchen Gelegenheiten lernt man es dann.
Von einer Krise zur nächsten, ein dramatisches Jahr. Aber Frust bei so viel Krise, den hatte sie nie.
Nein, der kam tatsächlich nicht auf. Also manchmal habe ich schon gedacht, oh, muss das jetzt auch noch sein? Und es haben auch immer viele Leute gesagt, sie haben ja wirklich ein schreckliches erstes Jahr. Und ich habe immer gedacht, ja, das habe ich mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, aber ich habe den Schritt nicht bereut.
Im Moment ist es wieder etwas ruhiger geworden. Beate Hofmann arbeitet nun weiter an ihrer Vision für die Kirche der Zukunft. Mitten im Leben, mitten im Alltag der Menschen soll sie sein. Ein Mitglied der Kirchensynode hat es vor knapp einem Jahr so gesagt. Und das gilt wohl auch noch heute.
Dass sie Dinge aufbricht, die verkastet sind. Es war zu verschworen, diese Gemeinschaft. Es hätte von viel früher schon geöffnet werden müssen, gegenüber der Gesellschaft. Das ist vielleicht der Weg, den wir jetzt gehen.
Ein turbulentes erstes Amtsjahr war das für Hessens erste Bischöfin. Jens Wellhöhne hat darüber mit Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, gesprochen. Und wenn man das so hört, dann mag ja der eine oder die andere vielleicht denken, Respekt. Tatsächlich ist es gut, wenn wir anderen und übrigens auch uns selbst gegenüber immer wieder mal ausdrücken, dass wir sie oder das, was sie tun, wertschätzen. Aber gerade zur Zeit haben ja viele das Gefühl, dass uns der respektvolle Umgang miteinander abhanden kommt. Stimmt das eigentlich? Und was kann oder was sollte man dagegen tun? Der ZDF-Fernsehmoderator Tim Niedernolte hat gerade ganz frisch ein Buch geschrieben. Das heißt Respekt, die Kraft, die alles verändert, auch mich selbst. Und ich habe in der vergangenen Woche mit Tim Niedernolte gesprochen und mich hat gerade dieser Halbsatz interessiert. Also die Frage, was hat sich eigentlich bei ihm verändert?
Gute Frage. Ich habe vor allen Dingen meine Wahrnehmung verändert. Also in dem Prozess des Schreibens, das hat sich ja über Monate hingezogen, habe ich ganz neu ja diesen Blick für den Respekt bekommen, so eine Art Respektbrille, die ich mir zwangsläufig aufgesetzt habe, um das Buch zu schreiben, dass ich einfach wieder einen viel bewussteren Blick bekommen habe. Wo fehlt der Respekt? Wie kann ich respektvoller leben? Was sind tolle Beispiele? Also in Bezug auf früher, ich fahre jetzt viel, viel öfter mit dem Zug nach Mainz, wo ich ja beim ZDF moderiere, aus Berlin komme ich, als dass ich fliege, einfach weil ich sage, okay, es bringt mir zwar sehr, sehr viel Zeitersparnis in Bezug auf die Familie, wenn ich eine Woche weg bin, ist das ein hohes Gut, aber Stichwort Umwelt, wenn ich da respektvoller sein muss, dann muss ich einfach über Alternativen nachdenken und die auch nutzen. Am Ende tut es nicht so wirklich weh. Aber ich mache den Unterschied. Also ich muss mich selber wieder viel öfter an die eigene Nase fassen und das tut gut.
Die Respektbrille verändert die Sicht auf den eigenen Alltag. Aber warum haben Sie das Buch überhaupt geschrieben? Hatten Sie das Gefühl, uns fehlt der Respekt? Sie müssen da ein bisschen nachhelfen?
Ja, ich würde gerne dafür sorgen, dass ich ein bisschen Nachhilfe leiste. Es ist wirklich so. Also ich hätte das Buch nicht geschrieben, wenn ich glücklicher und zufriedener wäre mit dem Status quo in unserem Land, in unserer Gesellschaft, auch in meinen Beziehungen mit dem Kollegenkreis. Ich glaube einfach, ja, es ist dran, diesen Respekt wieder zu mehr Tat- und Durchschlagskraft zu verhelfen.
Ich glaube, viele sind da ganz bei Ihnen mit diesem Gefühl, so Rücksichtslosigkeit oder Respektlosigkeit machen sich doch an vielen Stellen breit. Warum ist das gefährlich?
Ich denke, wenn sich das immer breiter macht und salonfähiger wird, dann scheint es auch so als salonfähig, als normal, vermeintlich normal. Aber das macht es ja nicht besser. Und ich glaube, dass je öfter man erlebt, der andere, die andere ist ja auch respektlos, der macht das ja auch, warum soll ich das denn machen? Dadurch schwindet am Ende die Motivation, es anders zu machen, besser zu machen, respektvoller zu machen.
Haben Sie bei Ihren Recherchen, bei Ihrer Beschäftigung mit dem Stichwort Respekt Ursachen entdeckt, warum sich da auch das gesellschaftliche Klima ändert?
Es gibt viele Ursachen, deswegen am Ende auch ein ganzes Buch, aber wenn ich mal so ein paar Punkte rausgreife, die wahrscheinlich viele auch sehr, sehr schnell nachvollziehen können. Eine Sache ist auf jeden Fall das Internet. Ich glaube, dass das Internet mit all seinen Möglichkeiten, vor allem auch mit der Schnelligkeit, zum einen viele überfordert und man sich dann eben nicht respektvoll verhält, weil man sich in dieser schnellen globalen Welt zurechtfinden muss. Die Anonymität des Netzes, es ist natürlich wunderbar einfach, von zu Hause, aus dem Bett, vom Sofa aus ein paar Kommentare zu schreiben, die man gar nicht so zurückverfolgen kann. Da kann ich natürlich viel, viel leichter draufhauen, hassen und was Radikaleres schreiben, als wenn ich dem oder der anderen in die Augen gucke. Schlechte Vorbilder ist auch ein Beispiel. Gucken wir nach ganz oben. Amerika, sehr, sehr plakativ, Präsident Trump. Wenn der als Präsident eines so großen Volkes, einer so großen Nation solche Sachen fast täglich twittern darf, dann kann ich das da auch machen als normaler Bürger. Oder dieses höher, schneller, weiter, was auch unsere Industrie über Jahre, Jahrzehnte gepredigt hat. Wie komme ich schneller voran? Wo ist mein Vorteil? Wie verdiene ich noch mehr? Wie geht es mir besser? Dadurch haben wir über die Jahre, glaube ich, verlernt, den Blick nach rechts und links zu wenden und andere mitzunehmen, im Blick zu haben.
Warum hat eigentlich Respekt so eine alles verändernde Kraft?
Weil es, wenn man es ernst nimmt mit dem Respekt, die eigene, die persönliche Grundhaltung verändert. Also mein Denken, mein Tun, mein Verhalten in allen Bereichen beeinflusst. Wenn ich das ernst nehme mit dem Respekt, dann verändert das die Art, wie ich spreche, welche Worte ich benutze oder wie ich vielleicht auch mal was nicht sage, einen Kommentar oder einen blöden Spruch, eine Beleidigung runterschlucke, wie ich mit meinem Partner und meiner Partnerin umgehe, respektvoller idealerweise. Auch mein Blick auf die Umwelt, also das ist ja auch ein ganz anderer Bereich, auch das verändert sich, wenn ich den Respekt als eine ernsthafte Komponente in meinem Alltag einsetze.
Beim Nachdenken über Respekt heute Morgen beschäftigt uns auch die Frage, wie viel Widerspruchsgeist erlaubt eigentlich der Respekt? Es kann ja nicht da heißen, einfach alles runterzuschlucken.
Bitte nicht, bloß nicht. Also es wäre ein Armutszeugnis für uns alle. Der Respekt erlaubt sehr, sehr viel Widerspruchsgeist. Unendlich viel. Muss er auch. Hauptsache, es passiert eben mit Respekt. Also man kann auch streiten, solange ich nicht vergesse, dass die Streitpartnerin oder der Streitpartner immer auch noch ein Mensch ist und ich den als solchen respektiere, unabhängig von seiner Meinung.
In Ihrem Buch, Herr Niedernolte, heißt es unter anderem, Respekt ist Seelenfutter. Was meinen Sie damit?
Gelebter Respekt, zum Beispiel in Form von einem Lob, einem netten Wort, das tut mir gut, tut meiner Seele gut, dem Körper, der Psyche. Und dadurch habe ich das als Seelenfutter bezeichnet und im weiteren Verlauf dieser Textpassage schreibe ich eben darüber, dass wir Menschen uns einfach viel, viel öfter Respektgeschichten erzählen müssen, weil sie uns gut tun und weil sie uns eben animieren, positiv zu denken und eben ein Beispiel sind, wie man sich anders verhalten kann. Wir Menschen lernen durch Geschichten, auch die Bibel. Ja, Jesus hat ja sehr, sehr viel in Gleichnissen geredet, einfach als eine Form, die wir Menschen behalten und aus denen wir dann eben lernen können.
Respektgeschichten erzählen, das gefällt mir. Am Schluss haben Sie 10 Handlungsempfehlungen für uns, ein paar Hinweise, wie man ja so einen respektvollen Umgang mit sich, das gehört ja auch dazu, und mit anderen einüben kann. Und Sie verbinden Respekt unter anderem mit 3 weiteren Begriffen, die mir aufgefallen sind, nämlich Mut, mit Vertrauen und Dankbarkeit. Können Sie sagen, welches von den 3 Ihnen am wichtigsten ist?
Ja, spannend, dass Sie sich diese herausgesucht haben. Also spontan würde ich auf jeden Fall sagen, Dankbarkeit, weil es den Blick ändert, gut tut, auch glücklicher macht, wenn wir öfter dankbar sind. Aber jetzt, wo Sie mich hier heute Morgen fragen, im Herbst 2020, da würde ich eindeutig sagen, Mut. Den brauchen wir gerade wieder viel, viel mehr in diesen Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube, Mut ist super wichtig, damit wir wieder mehr aufstehen, Haltung zeigen und uns als Gesellschaft, als Land einfach wieder mehr dafür sorgen, wofür wir stehen und dafür sorgen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Mut.
Tim Niedernolte, ZDF-Moderator und Buchautor, ist überzeugt, dass Respekt uns und dem Miteinander gut tut und alles verändern kann. Entsprechend heißt der Titel seines neuen Buches Respekt, die Kraft, die alles verändert, auch mich selbst. HR Info, Himmel und Erde geht damit zu Ende. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Außerdem empfehle ich Ihnen unseren Newsletter aus der HR Kirchenredaktion. Ganz einfach abonnieren auf unserer Internetseite www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.